Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest. Heute geht es mal ein wenig in die Geschichte und dann auch wieder ein wenig ins Prinzipielle. Kurz nachdem Sie das hören oder auch am gleichen Tag, es läuft ja immer eine Woche, jährt sich der 13. August 1961. Der Tag des Mauerbaus, wie man heute so ganz umgangssprachlich sagt. Was ist kein runder Geburtstag, kein runder Jahrestag, aber es wird in diesem Jahr noch einen runden Jahrestag geben, nämlich den Jahrestag erfreulicherweise des Tages, an dem diese Mauer dann fiel, an dem sie durchlässig wurde und inzwischen ist sie ja bis auf ganz wenige Punkte vollständig aus dem Stadtbild von Berlin verschwunden. Und ich will das zum Anlass nehmen, mir so ein paar prinzipielle Gedanken über Mauern und Grenzen, vielleicht auch Grenzkontrollen zu machen. Was war passiert 1961? Der Deutschen Demokratischen Republik, also dem sozialistischen Staat im Osten Deutschlands, liefen massiv die Leute weg. Die Zahlen schwanken, aber immer mehr Menschen wollten da nicht mehr länger leben. Sie gingen, und das war die Sache natürlich vereinfacht und beschleunigt, in die Bundesrepublik, in ein Land, in dem die gleiche Sprache gesprochen wurde, in dem weitgehend von regionalen Unterschieden abgesehen, aber doch ähnliche kulturelle Rahmenbedingungen herrschten, in dem eine ähnliche Kultur war und in dem sie ganz gute Chancen hatten, sich weiterzuentwickeln nach ihren eigenen persönlichen Wünschen. Also in das eine Land wandern die Menschen zu, aus dem anderen wandern sie weg. Die wurden in übler Weise beschimpft im Osten, das waren dann Verräter und alles Mögliche, sie gingen trotzdem immer weiter. Und es führte dazu, dass die Staatswirtschaft immer schlechter funktionierte. Und dann hat man den letzten Weg, den es dafür wirklich noch gab. Also es gab natürlich eine lange Grenze, eine Landgrenze, aber der letzte Weg, an dem das noch so sehr einfach möglich war, den Weg nach West-Berlin, einfach verschlossen, indem man wirklich eine große Mauer gebaut hat. Ich zeige sie immer noch gerne Gästen hier, die das gerne sehen wollen. Es gibt gar nicht mehr so viele Stücke davon, da eine große Mauer gebaut. Und dann sind die anderen Grenzen auch noch massiv stärker verschlossen worden als vorher und dann konnte niemand mehr weg. Und genau das war das Ziel. Man nannte das idiotischerweise vielleicht nicht, aber perverserweise antifaschistischer Schutzwall. Also es wurde so getan, obwohl das wirklich damals, zu der Zeit, wer das geglaubt hat, der muss wirklich schon, also nur noch sehr wenig Durchblick gehabt haben, wurde suggeriert, dass die Mauer gebaut wurde, damit nicht die Faschisten, die in der Bundesrepublik angeblich die Macht hatten, in den Osten kamen. Nun gab es ohne Zweifel alle möglichen dubiosen Typen mit NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik in wichtigen politischen Ämtern, aber die gab es in der DDR im Übrigen auch. Und vor allem war das in keiner Weise der Grund. Der Grund war, wie ich schon sagte, die Menschen wollten das Land verlassen. Immer mehr Menschen wollten das Land verlassen. Und neben der kulturellen Ähnlichkeit, neben der gleichen Sprache, sprach dafür für viele natürlich auch, dass viele Familienverbindungen in den Westen hatten. Und dann war die Mauer erstmal ganz, ganz zu. Ich selber bin nach dem Mauerbau geboren, ein paar Jahre danach, auf dem Territorium und in der Deutschen Demokratischen Republik, in Berlin, Und für mich war das dann irgendwie mein ganzes Leben bis zu jedem Tag. Da spreche ich dann nochmal darüber, wenn wir dann den November erreicht haben. Absolute Normalität mit dieser Mauer zu leben. Und ich habe gar nicht so sehr weit davon weggewohnt. Man konnte ja von vielen Punkten in Ostberlin aus über die Mauer sogar rübergucken. Bin da in der Nähe vom S-Bahnhof Plenterwald in Berlin, falls jemand das kennt, groß geworden. Bin jeden Tag mit der S-Bahn gefahren, zur Schule, dann später. Ich konnte immer in den Westen gucken. Irgendwie hat sich das so als Normalität dann so eingeschliffen. Bei vielen, nicht bei allen, bei mir schon. Und ich habe die Mauer nie überschritten, bis sie dann fiel. Ich habe sie oft mal gesehen in der Stadt, aber ich habe sie nie überschritten oder durchschritten. Überschreiten konnte man sie ja sowieso nicht. Es war zumindest lebensgefährlich. Und diese Mauer war massiv und brutal. Leute wurden erschossen, die sie versucht haben zu überschreiten. Oder sie sind mit Selbstschussanlagen getötet worden, mit Minen, mit allen möglichen perversen Methoden. Und wenn sie es überlebt haben, aber es nicht geschafft haben, in den Westen zu gelangen, dann hatten sie lange Haftstrafen unter sehr unschönen, sehr üblen Bedingungen zu befürchten. Und das alles nur, weil sie ein Land verlassen wurden, weil nämlich hier sozusagen Etatismus in seiner höchsten Form herrschte, in der sozialistischen Form. Die Menschen wurden als Eigentum des Landes betrachtet, als Eigentum des Staates. Ich benutze den Begriff Eigentum, der ja eigentlich gar nicht hergehört, an dieser Stelle mal, um zu verdeutlichen, wie gedacht wurde. Die Herrschenden, nicht mal demokratisch legitimiert, nur dadurch legitimiert, dass sie die Macht hatten und im Machtapparat nach oben gekommen waren, betrachteten die Menschen als ihre Verfügungsmasse, nehmen wir mal etwas neutraler aus. Und die schuldeten ihnen irgendwie Loyalität, war so eine gewisse Form auch von Feudalismus. Und drum durften die nicht weg. Das war, als wenn sie sozusagen in das Eigentum der Herrschenden eingegriffen hätten. Das heißt nicht, dass man sich innerhalb des Landes oder dass sich alle in dem Land wie nun in einem Gefängnis gefühlt hätten. Ich kann das von mir selber nicht sagen. Aber es war immer klar, dass dort eine Grenze ist, die man nicht überschreiten konnte und hat auch gar keine Chance und gar keine Hoffnung bis dann. Die Hoffnung kam ein bisschen früher als November 89. Da werde ich aber noch was darüber erzählen, im November oder im Oktober dann vielleicht ein bisschen davor. Doch von den persönlichen Erinnerungen mal abgesehen, war hier ganz klar, Sozialismus in seiner reinsten Form, das Kollektiv entscheidet. Dabei spielt es, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, gar nicht so eine Rolle, ob das demokratisch oder nicht demokratisch ist. Menschen definierten sich vor allem als Teil oder wurden definiert als Teil eines Kollektivs, das bestimmten Zwecken, die politisch gesetzt waren, zu gehorchen hatte. Hier der Arbeiterklasse, hat zwar mit der Arbeiterklasse nun überhaupt gar nichts zu tun gehabt, was ich da Arbeiterklasse nannte, war noch relativ wenig Arbeiter und die Bürokraten waren dann sowieso keine Arbeiter mehr. Gefragt wurden sie auch nicht, zumindest nicht in irgendwie in Wahlen oder sowas. Jedenfalls, sie wurden als Teil dieses Kollektivs betrachtet und wenn sie denn wegliefen, dann verrieten sie das Kollektiv und mussten dafür bestraft werden. Und das war der Sinn dieser Mauer und der ganzen Grenzanlagen und sowas alles. Und das war in ähnlicher Weise in allen sozialistischen Staaten der Fall. Es war also eine Mauer, das mal ein bisschen allgemeiner zu fassen, die nach innen gerichtet war. Nicht, dass jetzt von außen so viele da rein wollten, aber nach außen war sie auch gar nicht gerichtet. Sie war nach innen gerichtet. Und das unterscheidet sie natürlich von den Grenzen anderer Staaten. Von den Grenzen, sagen wir, von Staaten, die wenigstens rechtsstaatlich organisiert sind, die die Freiheit ihrer Bürger bis zu einem gewissen Punkt achten und sowas. Die richten ihre Grenzen, wenn sie denn welche haben, und manchmal bauen sie da auch Mauern, nach außen. Das ist auch oft schwer zu legitimieren und es wird auch übertrieben, Und man kann da über Grenzen noch weiter lang reden. Es ist aber ein grundsätzlicher Unterschied, ob ich jemanden aus einem Land nicht rauslasse und ihn damit dem Tod bedrohe oder ob ich jemanden nicht reinlasse. Ich teile nicht diese Anschauung, dass Staaten ein Club sein sollten und die Clubbewohner selber entscheiden, wer reinkommt. Das sind alles theoretische, ziemliche Hirngespinste, ehrlich gesagt, die Anwendung der Clubtheorie und sowas auf Staaten. Aber ich würde anerkennen und würde es noch für vernünftig halten, wenn zusammenhängende Rechtsgebiete, Gebiete, in denen ein Recht, ein demokratisch vielleicht auch in vieler Hinsicht legitimiertes Recht, verfassungsmäßig grundiertes Recht herrscht, zumindest versucht zu kontrollieren, wer da reinkommt. Es gibt die ganz verschiedene Gründe dafür, warum Leute kommen wollen, aber es ist klar, dass um einen Rechtsstaat funktionieren lassen zu können, irgendwie klar sein muss, wer Subjekt dieses Rechtsstaates ist, möglicherweise in unterschiedlichen Qualitäten. In vielen Ländern leben Bürger und Nichtbürger friedlich zusammen. Es ist aber ein großer Unterschied, ob man jemanden nicht reinlässt oder ob man jemanden nicht rauslässt. Die Beweggründe, raus und rein zu gehen, sind sehr unterschiedlich. In der DDR, die diese Mauer errichtet hat, oder deren Herrschende diese Mauer haben errichten lassen, waren die Gründe ganz klar. Die Menschen wollten weg, sie wollten ihr Leben selbst gestalten können. Auch materiell, die wurden dann immer diskreditiert, die rennen nur dem Geld hinterher oder sowas. Erstens mal ist das nichts Schlechtes, mehr Einkommen erzielen zu wollen, aber ich glaube, sie wollten auch ihre eigenen Lebenspläne verwirklichen, die sie sich selber ausgesucht haben, auf ihr eigenes Risiko. Sie wollten nicht zugeordnet werden, sie wollten nicht gegängelt werden. Es war oft gar nicht politisch, Leute, die weg wollten. Natürlich war es auch politisch, aber es waren noch sehr viele Menschen, die einfach ihr individuelles Glück gesucht haben. Das ist das Beste, was ein Mensch von sich selber sagen kann, dass er das versucht, mit legitimen Mitteln versucht und vielleicht auch schafft. Also, das ist ein System gewesen, was die Menschen nicht freiwillig halten konnte, was selber auch gar nicht geglaubt hat, dass es die Menschen freiwillig halten kann, dass also die Menschen nicht weggehen, dass die Menschen am liebsten noch kommen. Zu ihm? Nein, das haben die nicht wirklich geglaubt. Sie wussten, dass sie nur, vielleicht haben es zu Anfang noch ein paar geglaubt. Darum wurde die Mauer später gebaut, als 1949 zum Beispiel. Aber sie wussten letztlich, dass man zum Leben in ihrem System die Menschen nur mit Zwang oder doch der Androhung von Zwang bringen kann. Das haben ja nun bei weitem nicht alle versucht, dort wegzulaufen. Auch weil die Androhung von Zwang außerordentlich groß war. Und das wussten die Herrschenden, weil eines der wesentlichen Ziele eines sozialistischen Systems ist ja, die Menschen umzuerziehen. Sie dazu zu bringen, erstmal richtige sozialistische Bürger zu sein. Und dazu muss man sie natürlich kontrollieren. Da können sie nicht auch nicht zu viele Informationen bekommen. Das war eines der großen Probleme in der DDR, dass natürlich die Medien, nichtstaatliche Medien, sehr leicht zugänglich waren für fast jeden. Ein bisschen geografisch variierend, aber doch für fast jeden zugänglich war. Das war also eine Mauer, die ihre ganze Wirkung, sowohl die faktische Wirkung als auch die abschreckende Wirkung nach innen entfaltet hat. Das heißt nicht, das habe ich schon gerade schon mal gesagt, dass sich alle darin schlecht fühlten und ständig wie im Gefängnis fühlten. Natürlich braucht jeder Staat auch eine gewisse Normalität und auch einen gewissen Spielraum, um eigene Lebensprojekte verwirklichen zu können. Und den gab es für viele, den gab es für viele auch nicht. Viele haben sich abgefunden, für viele war es einfach Normalität. All das gab es, aber das ändert nichts am Charakter dieser Mauer. Und das ändert nichts an dem grundsätzlichen Unterschied zu allen Grenzen und Mauern und Zäunen, die sich nach außen richten. Das war jetzt alles eine Erläuterung, warum man Mauern baut, warum man sie vielleicht legitimerweise bauen kann, warum man Grenzen bauen kann, warum man Zäune bauen kann. Jetzt mache ich mal einen kleinen Sprung. Wir haben heute eine Diskussion in der Europäischen Union, dass eines der größten Erfolge ist, dass einer der größten Erfolge der Europäischen Union ist und das sozusagen als Modell für die ganze Welt betrachtet wird, dass es keine Grenzkontrollen mehr gibt. Das erscheint mir ein naiver Erfolg zu sein, weil das eine technische Frage ist. Es würde sich für die meisten Menschen in der Europäischen Union nicht viel verändern, wenn denn an den Grenzen kontrolliert werden würde. Es wäre ein bisschen Aufwand. Ich spreche auch gar nicht dafür oder dagegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei irgendwas helfen würde. Aber ich bin mir ehrlich gesagt bei den meisten staatlichen Maßnahmen nicht sicher, ob die zu irgendwas helfen. Deshalb nehmen wir mal an, die Mehrheit ist dafür, wäre das kein Problem. Der große Gewinn, und das glaube ich auch weiterhin, der Europäischen Union ist, dass Menschen sich frei bewegen können und dass sie sich auch frei ansiedeln können, dass sich Menschen, auch Güter, Investitionen und sowas alles frei bewegen können. Dass Menschen sich auch frei ansiedeln können. Ich bin für absolute Ansiedlungsfreiheit, wenn dann die Menschen für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Wenn sie arbeiten, wenn sie genug Geld haben, können sie sich auch ansiedeln, wo sie wollen. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Grenzkontrollen ja oder nein und dass man da nicht anhalten muss, das ist ein bisschen Entbürokratisierung. Das stimmt, das finde ich auch gut, denn man kann das wahrscheinlich auch anders lösen, alles ohne stationäre Grenzkontrollen. Aber diese Kontrollen und diese Bewegungsfreiheit sind nicht das Gleiche. Man kann auch Bewegungsfreiheit haben mit Grenzkontrollen. Übrigens auch an der Außengrenze natürlich. Man kann Menschen reinlassen, die über ordentliche Legitimation verfügen. Man kann sie auch wieder gehen, wie auch immer. All das kann möglich sein. Aber das Symbol und sozusagen die Legitimation der Europäischen Union vor allem aus den fehlenden Grenzkontrollen zu holen, das wird ein Bild, was immer wieder gemacht wird, das ist falsch. Nein, die Ansiedlungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit, die Reisemöglichkeit, das ist es, was sinnvoll ist und was auch gut ist innerhalb der Europäischen Union. Das ist übrigens ein genauso kleinteiliges und auf die Dummheit der Menschen setzendes Argument wie das Argument für den Euro, das ist ja jetzt, dass man ja jetzt kein Geld mehr tauschen muss. Ich gebe von allen Kritikern recht, die mir jetzt sagen, das ist ja was ganz anderes und hat ganz andere Gesetzmäßigkeiten im Hintergrund, das stimmt. Aber in gewisser Hinsicht ist es was Ähnliches, denn es wird etwas sehr Kleinteiliges, was die Sache tatsächlich ein bisschen bequemer macht. Zeitalter elektronischer Systeme macht es vielleicht gar nicht mehr so viel bequemer. Ja, aber als Argument gebraucht für etwas, was weitgehende Konsequenzen hat. Und in der Hinsicht ähnelt sich das. Das Argument für den Euro, dass man kein Geld mehr tauschen muss, wie das Argument, dass man an der Grenze nicht mehr anhalten und keinen Ausweis mehr zeigen muss. Ja, das sind Argumente und ich finde es selber angenehm. Aber es sind für so weitreichende politische Entscheidungen vielleicht keine ausreichenden Argumente. Setzen ein bisschen auf die Naivität und die Bequemlichkeit der Bürger und darauf, dass sie nicht weiterdenken, zum Beispiel über die Gesetzmäßigkeiten und die Vorgänge in einer Währungsunion. Doch, kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Es wird dann noch immer so naiv ein bisschen gleichgesetzt, keine Grenzen, das ist freiheitssichernd. Das ist zweifelhaft. Und das funktioniert so einfach nicht. Denn Grenzen trennen ja auch Rechtsräume voneinander ab. Sie trennen auch Räume von Traditionen und von vielen anderen nicht leicht fassbaren Institutionen, Organisationsformen voneinander ab. Aber sie trennen auch Rechtsräume voneinander ab und sie ermöglichen etwas Freiheitssicherndes. Nun, man könnte sagen auch viele, dann haben wir doch eine freiheitliche Ordnung für ein Riesengebiet. Und da wird das Eigentum geschützt und dann ist gut, da brauchen wir keine Grenzen mehr und dann sind die Grenzen freiheitsschützend. Das ist naiv. Und zwar deshalb, weil wir eben nicht in einer extrem minimalstaatlichen Welt leben. Ein minimalstaatlicher im miesischen Sinne oder von mir aus auch im nosigschen Sinne, ein solcher Minimalstaat, Der bräuchte wirklich keine Grenzen, kontrollierten Grenzen, staatlich kontrollierten Grenzen. Der bräuchte, darauf gehe ich vielleicht an einer anderen Stelle nochmal an, aber trotzdem andere Grenzen. Denn die Menschen haben doch unterschiedliche Vorstellungen dafür, wie sie zusammenleben wollen, unter welchen Regeln und so etwas. Und diese Regeln, wenn sie nicht staatlich umgesetzt werden, können die privat umgesetzt werden. Doch das lassen wir an dieser Stelle mal beiseite. Gucken wir uns das mal an, wie heutige Staaten, Interventionsstaaten, die 50% ungefähr des von ihren Bürgern erwirtschafteten umverteilen, wie diese Staaten herrschen, die ganz tief in die Lebensbereiche eingreifen, durch Regulierungen, durch Vorschriften, durch Verbote, durch alles Mögliche. Wenn es das alles nicht gäbe, ja, würde ich sagen, brauchen wir keine Grenzen. Aber so ist das, was wir institutioneller Wettbewerb nennen, eines der wenigen Schutzschilder, kein sehr gutes, das gebe ich zu, eines der wenigen Schutzschilder, die wir haben, gegen immer weitere Regulierung. Damit zumindest Alternativen bestehen bleiben. Damit es Länder gibt, in denen irgendetwas Bestimmtes nicht verboten ist. Damit es weiterhin Bundesländer oder Staaten dann außerhalb weitergesehen, die nicht auf die glorreiche Idee des Berliner Senats kommen, am liebsten alle Wohnungen verstaatlichen zu wollen und sie dann systematisch rot-grün verrotten zu lassen. Nein! Wir brauchen die Möglichkeit, Alternativen zu haben, weil wir solche Interventionsstaaten haben. Da wird es auch Staaten geben, die total durchdrehen übrigens. Also es ist nicht über das ganze Territorium hinweg alles freiheitsschaffend. Das ist auch richtig. Aber wir brauchen Grenzen und alternative Versuche, alternative Herangehensweisen auch in der Politik. Deshalb, wir brauchen zum Beispiel ganz, ganz, ganz dringend Steuerwettbewerb. Das ist auch das Erste, was die in Europa abschaffen wollen, so weit wie möglich. Die Eurozentristen. Wie gesagt, ich finde vier Freiheiten ganz wunderbar. Ich finde eine ganze Menge an der Europäischen Union wunderbar. Aber Steuerwettbewerb ist eine der wichtigsten Dinge, die ein Staat oder die ein System aus Staaten überhaupt noch im vernünftigen Maße, vernünftigen Rahmen halten, in einem freiheitlichen Rahmen halten oder ihn näher, sie die Staaten näher an freiheitliche Rahmen heranbringen können. Menschen müssen sehen können, dass es vielleicht auch mit weniger Regulierung, mit weniger Steuern, mit weniger Eingriffen in die individuelle Freiheit geht. Deshalb brauchen wir Wettbewerb. Deshalb brauchen wir Grenzen. Wettbewerb ohne Grenzen funktioniert nicht. Also Grenzen können beliebig durchlässig sein. Es können reine Rechtsgebiete sein. Jeder kann sich da ansiedeln, aber dann gilt eben das und das Recht. Und er oder sie müssen die und die Steuern bezahlen. Aber dazu braucht man Grenzen und Souveränität. Zum Beispiel Steuersouveränität, die Möglichkeit, die eigenen Steuern zu erheben. Die Möglichkeit, eigene Gesetze zu schaffen. Das heißt nicht, dass man sich nicht auf gemeinsame Gesetze, gemeinsame Regeln für bestimmte Dinge einigen kann. Ich würde so als meine Faustregel versuchen zu formulieren zum Abschluss des heutigen Podcasts. Je abstrakter die Regeln sind, zum Beispiel Eigentumsschutz und so etwas, desto mehr können sie zentralisiert werden. Das heißt übrigens auch nicht, dass die Behörden, die sie umsetzen, zentralisiert werden müssen, aber deshalb können desto mehr gewisse individuelle Rechte und sowas, desto mehr kann zentralisiert werden, desto mehr kann das für ein großes Gebiet gelten und Veränderungen können auch nur für dieses große Gebiet dann passieren, wie die Europäische Union. Und da müssen sich dann auch Staaten dran halten. Wie gesagt, der Teufel liegt im Detail. Welche Regeln zählen wir dazu? Das kann ich jetzt hier nicht diskutieren. Das werde ich vielleicht auch später nochmal machen. Aber je mehr es um Umverteilung geht, je mehr es darum geht, den Bürgern aus der einen Tasche heraus in die andere Tasche was zu geben und je mehr ihr privates Leben reguliert werden soll, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, wie sie sich verhalten sollen. Also je kleinteiliger die Intervention wird und je mehr sie Geld betrifft, desto dezentraler muss das sein. Umverteilung und Lebensstilregulierung, die ich sowieso ablehne, aber die ist leider, die ja viele Menschen wollen. Drum haben wir sie ja. In der Demokratie. Wir haben die ja nicht, weil niemand die will. Und Umverteilung, persönliche Subventionen für einzelne Menschen, für Unternehmen und sowas, das muss auf möglichst niedriger Ebene passieren, dass es erstens Wettbewerb gibt und zweitens die Menschen das auch eher sehen und beeinflussen können, was da passiert. Und dazu braucht es Grenzen. Dazu braucht es keine Mauern, ob es dazu Zäune braucht. Darüber kann man diskutieren, manchmal vielleicht schon, aber das muss die Regel sein. Dazu brauchen wir abgegrenzte Räume, abgegrenzte Rechtsräume. Nochmal zurück zu Zäunen und Mauern und sowas alles. Privat ist das alles natürlich etwas Legitimes. Jeder kann um sein Eigentum einen Zaun bauen. Er kann es oder sie kann es auch sein lassen. Genauso gilt es für Mauern. Man darf da niemanden gegen seinen Willen drin festhalten. Aber sonst kann natürlich jeder sein Eigentum, seinen eigenen privaten Raum schützen. Und das ist eine der Grundlagen eines Zusammenlebens in Freiheit, dass Menschen einen Raum haben, in den der Staat, aber auch ihre lieben Mitbürger nicht eindringen dürfen und in dem sie so leben können, wie sie das für richtig halten. Natürlich ohne anderen Menschen Schaden zuzufügen dabei. Aber um das nochmal klar zu sagen, oder um das überhaupt jetzt hier das erste Mal klar zu sagen, dass ich anders lebe und das einem anderen Menschen nicht gefällt, damit füge ich dem keinen Schaden zu. Das muss er tolerieren oder muss sie tolerieren. Und dazu mögen Zäune und Mauern manchmal ein ganz guter Weg sein, den eigenen Raum zu schützen. Und natürlich dann für das, was da drin passiert, auch die volle Verantwortung zu tragen. Okay, das waren ein paar Ideen und Gedanken zu Mauern aus Anlass der Wiederkehr des Tages des Mauerbaus. Ich hoffe, es hat ein bisschen dazu beigetragen, zu haben, viele so begriffliche Verwirrungen ein bisschen mal zumindest offensichtlich zu machen, die da sind. Also Zäune, Mauern sind nicht unbedingt freiheitsschädlich, nicht per se. Und Grenzen schon gar nicht. Allerdings wohl Grenzen, die irgendjemand irgendwo nicht rauslassen. Rausgelassen zu werden, nicht mitmachen zu müssen, das ist eigentlich ein Grundrecht. Das ist vielleicht überhaupt der Kern der Freiheit. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche und freue mich schon auf die nächste Woche und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten die Sendung Asozial, den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.